Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Sie haben es bestimmt schon bemerkt, die Zugvögel sind wieder da. Angefangen bei Niels Holgerssons Gänsen bis zu Fontanes Kranichen haben sie Spuren hinterlassen in der Weltliteratur als Sinnbild unserer Sehnsüchte. Aber haben Sie schon mal von einer Zugfledermaus gehört? Auch die gibt es, nur verbinden wir mit Zugfledermäusen nichts, weil wir sie nicht sehen. Das wollen wir ändern, und zwar am Ende der Sendung. Außerdem Insektenzählen für Fortgeschrittene. Die Bestandsaufnahme soll automatisiert werden. Von der Sonne über den Mond nach Peking. China plant eine Solaranlage im All. Und mit Kräutern und Cassava gegen den Klimawandel. Ein Wettbewerb unter Afrikas Bauern sucht nach Anpassungsstrategien. Zu all dem herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Christiane Knoll. Bayern will die Bienen retten. Zumindest hat das Volksbegehren einen Nerv getroffen. Aber wie viele Bienenarten gibt es eigentlich? 10 oder 10.000? Und wie viele wo genau? Wer die Vielfalt der Insekten erforschen und damit Politik begründen will, steht vor einer Herkulesaufgabe. Er muss die Tiere an vielen Stellen und immer wieder fangen. Riesige Mengen kommen dabei zusammen, die sich dann ein ganzes Konsortium von Experten anschauen müsste. Denn niemand kennt alle Insektenarten. Allein in Deutschland sind rund 30.000 Arten bekannt. Automatisierung ist gefragt. Auf der Tagung der deutschen Entomologen vergangene Woche in Halle haben sich Forscher und Vertreter von Barcoding-Firmen vorgestellt, wie weit solche Systeme bereits entwickelt sind. Joachim Budde hat zugehört.
Wolfgang Wägele möchte die Biodiversitätsforschung in Deutschland auf eine neue Ebene heben. Dafür hat sich der Direktor des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander König in Bonn bei den Kollegen einer anderen Disziplin inspirieren lassen.
Unsere Grundidee ist, den Klimaforschern nachzueifern, also in der Landschaft Geräte aufstellen, die automatisch beobachten, was in der Umgebung geschieht. Das ist recht kompliziert, weil die Dinge, die man messen muss, artspezifisch sein müssen, und da gibt es nicht so viel, was man nutzen kann.
Stimmen von Vögeln, Fledermäusen oder Heuschrecken, Fotos von Schmetterlingen und Nachtfaltern, Spurengase von Pflanzen kommen da zum Beispiel in Frage, sagt der Biologe. Und natürlich die Organismen selbst.
Wir haben automatisierte Probensammler entwickelt, die aus der Landschaft Insekten sammeln oder auch Pollen sammeln. Und das Material muss dann im Labor genetisch weiter bearbeitet werden.
Die Sensoren und die Technik sind vorhanden. Jetzt arbeiten Wolfgang Wägele und seine Kollegen daran, sie zu Biodiversitätsmessstationen zusammenzubauen, die Daten an ein Rechenzentrum schicken können. Erste Prototypen sind im Bau, Tests stehen an.
Wir werden am 1. September anfangen. Dann haben wir 3 Jahre Zeit, und das Ziel ist es eigentlich, deutschlandweit idealerweise einige hundert davon aufzustellen. Dann hätte man ungefähr die gleiche Abdeckung wie in der Klimaforschung.
Hunderte von Stationen, die Insekten fangen, da kommen Unmengen Tiere zusammen.
Man muss sich vorstellen, dass man nachher pro Woche zum Beispiel 200, 300 Liter Gefäße voll mit Insekten bekommt. Es ist unmöglich, das mit konventionellen Methoden zu bearbeiten. Das heißt, wir installieren Robotik in unseren Laboren, um aus diesen Proben die Erbsubstanz, die DNA, zu extrahieren. Und dann wird anhand dieser DNA gezählt, wie viele Arten in den Proben vorhanden sind. Und diese Labormethoden, die haben wir schon, das funktioniert.
Für Routinearbeiten wie die genetische Sequenzierung der Fänge allerdings fehlt Forschungseinrichtungen wie dem Museum König die Kapazität.
Dazu sind die Wissenschaftler auch nicht bereit, sondern man wird mit Sicherheit diese Proben abgeben an spezialisierte Firmen, die dann Routinearbeit machen.
Firmen wie die Advanced Identification Methods GmbH, kurz AIM, mit Sitz in München. Die Biologin Marita Sacher ist dort Vertriebsleiterin.
Da ist es wirklich so, dass das DNA-Barcoding unterstützen kann, diese Routine rauszunehmen für die Spezialisten, dass die wieder Zeit haben für ihre eigentliche Arbeit, neue Arten zu entdecken und unser Artenspektrum in Deutschland wirklich zu erfassen.
Denn diese Arbeit ist nötig, um Lücken bei den genetischen Fingerabdrücken der Insekten zu schließen. Das German Barcode of Life-Projekt, das Wolfgang Wägele koordiniert, hat inzwischen für etwa die Hälfte der Insekten in Deutschland einen solchen genetischen Fingerabdruck erstellt. Die häufigen Arten sind abgedeckt, viele seltene fehlen aber noch. Aber selbst wenn für manche Einträge auf Marita Sachers Artenliste noch die Namen fehlen, sei das kein großes Problem.
Die Datenbanken werden gefüllt von den Experten weltweit, und diese Daten, die wir generieren, die können wir immer wieder gegen die Datenbanken vergleichen. Man bekommt immer mehr Arten, die dann einen linnäischen Namen bekommen, und wirklich diese Daten sind wertvoll.
Ein größeres Problem ist, dass bis zu 20% der Arten eines Fangs zu klein und zu selten sind. In einer Flasche mit 500 Insektenarten bringen sie so wenig DNA ein, dass ihr Erbgut von den Automaten nicht erkannt wird. Wolfgang Wägele kennt dieses Problem.
Diese seltenen Arten gehen uns zurzeit verloren bei den Labormethoden. Wir müssen also Grundlagenforschung machen, um herauszufinden, wie man die Sensibilität der Laborverfahren noch verbessern kann.
Neue Erkenntnisse geben die Forscher an Firmen wie AIM weiter. Forschungsinstitute und Analysefirmen sind aufeinander angewiesen.
Das Insektenzählen soll automatisiert werden, ein Beitrag von Joachim Budde. Er soll das neue Drehkreuz für die Metropolenregion werden, der neue Flughafen am Stadtrand von Peking. Riesig, in Rekordzeit gebaut und so wie es aussieht, pünktlich fertig. Wenn die Chinesen jetzt noch eins draufsetzen wollen, dann holen sie die Energie für dieses Bauwerk schon bald vom Mond. Space Solar Power heißt die Technik. Energie direkt von der Sonne also, gebündelt und weitergeleitet vom Mond zur Erde. Eine einzige solche Anlage könnte den Energiebedarf einer Großstadt decken. Jetzt ist nur noch die Frage, ob sie jemals fertig wird. Schaffen sie es? Und schaffen sie es vielleicht sogar pünktlich? Guido Meyer über das nächste chinesische Großprojekt im All.
It landed on the moon. Chang'e 3 is on the moon.
Mit der Mission Chang'e 3 gelang China 2013 die erste Landung auf dem Mond. Anfang dieses Jahres hat Chang'e 4 auf der Mondrückseite aufgesetzt. Schon stehen die Nachfolger Chang'e 6, 7 und 8 bereit. Aber warum das alles? Die erste bemannte Mondlandung jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal. So lange schon verfügen Wissenschaftler auf der Erde über Mondgestein. Ist das nicht ein bisschen viel Aufwand, nur um des Prestige willen? Ja, das wäre es, sagt der ehemalige Direktor des Institute for Space Systems Operations der Universität von Houston, David Criswell. China verfolge einen umfangreicheren Plan, nämlich auf dem Mond eine Anlage zur Energiegewinnung zu errichten.
Look at the moon as a big solar power satellite.
Die Chinesen würden den Mond als einen einzigen riesigen Satelliten zum Einfangen von Sonnenenergie betrachten, so der US-Physiker.
Man kann Bodenstationen auf beiden Seiten des Mondes errichten. Auf diese Weise wird eine von beiden immer von den Sonnenstrahlen getroffen. Solarkollektoren auf der bestrahlten Seite fangen das Licht ein, wandeln es um in Mikrowellen und leiten diese als gebündelten Strahl über einen Relais-Satelliten weiter auf die Erde. So würde ein Energiestrom vom Mond entstehen, der nie abreißt.
Ein Mikrowellenstrahl, der über eine große Entfernung geschickt wird, franzt aus, so wie der Lichtkegel einer Taschenlampe, der mit zunehmender Entfernung von der Lichtquelle immer mehr streut. Deswegen müssten die Empfangsantennen, die das Sonnenlicht einsammeln, enorme Ausmaße annehmen. Einer der Gründe, warum die Idee von Space Solar Power bislang noch nie in die Tat umgesetzt worden ist. Und dennoch, zwei Unternehmen waren in den vergangenen Jahren vorangeprescht. Zum einen will ein lokaler Stromversorger den südlichen Teil Kaliforniens mit Strom aus dem All beliefern. Bereitstellen soll ihn die kalifornische Firma Solaren, deren Vizepräsident Calvin Bormann.
Wir werden einzelne Bauteile in eine Erdumlaufbahn bringen, die entweder unabhängig voneinander oder zusammenarbeiten können.
Das sagt Solaren jedoch schon seit mehr als 10 Jahren. Über Ankündigungen ist die Firma bislang nicht hinausgekommen. Ein anderes europäisches Unternehmen traf es noch härter. Space Energy aus Schaffhausen hatte ebenfalls Pläne für eine Space Solar Power Station im All. Stefan Tenzel, der Gründer der Schweizer Firma.
Die Station muss eine gewisse Größe haben, in etwa 2 Quadratmeilen, um eine so hohe Kapazität wie 1 Gigawatt zu produzieren.
Mit diesen Ausmaßen hat sich Space Energy jedoch überhoben, logistisch und finanziell. Die Firma musste 2013 Konkurs anmelden. Und so scheint derzeit alles auf die Chinesen zuzulaufen. Schon 2021 wollen sie einen Prototypen ins All schicken, der in der Erdumlaufbahn das Sonnenlicht einsammeln soll. Er wird derzeit in Chongqing im Südwesten Chinas zusammengebaut. Der Mond sei dann der nächste Schritt, betont David Criswell.
What you do is send the moon machinery. Sie fliegen Maschinen zum Mond, die aus dem Mondstaub Solarzellen und Sendeanlagen herstellen können. Sie schicken also keine fertigen Anlagen hin, sondern Hardware zur Produktion von Anlagen.
Der US-Physiker hat China in den vergangenen Jahrzehnten beim Thema Space Solar Power beraten. Er bestätigt, dass das Land schon seit den 90er Jahren an diesen Plänen arbeitet. Denn auf dem Mond ist Platz. Solarkollektoren könnten somit beliebig groß sein. Den Rest würden 3D-Drucker besorgen. China kann Menschen ins All schießen, will in ein paar Jahren Astronauten auf den Mond schicken und demnächst Mondgestein zur Erde transportieren. Alles Vorarbeiten, um auf dem Mond die erste Lunar Solar Power Anlage des Planeten Erde zu bauen.
Guido Meyer über chinesische Energiepläne zwischen Sonne, Mond und Erde. Auf 70 bis 100 Milliarden Dollar werden die Kosten geschätzt, die der Klimawandel Jahr für Jahr in den Entwicklungsländern verursachen wird. Es trifft vor allem die Bauern, die haben kaum Ressourcen und so ist die Frage, wie sie die nötigen Anpassungen schaffen sollen. Während diese Woche in Ghana eines der regionalen Vorbereitungstreffen zum alljährlichen UN-Klimagipfel stattfindet, werfen wir einen Blick auf Projekte in Afrika, einen Kontinent, den der Klimawandel massiv treffen wird. Dagmar Röhrlich hat Oliver Kiroy getroffen.
Die Bauern müssen die Möglichkeit haben, auf ihren eigenen Beinen zu stehen und aktiv darüber zu entscheiden, was sie wie produzieren wollen, um mit dem Monster namens Klimawandel fertig zu werden.
Oliver Kiroy kennt die Sorgen afrikanischer Bauern aus erster Hand, denn er ist selbst Sohn eines Bauern. Seine Familie kommt aus dem kenianischen Hochland und dort hat sich das Klima ebenso verändert wie in den anderen Regionen Afrikas auch.
Sie können heute in irgendein Dorf gehen und die alten Bauern fragen, was sich in 40, 50 Jahren verändert hat. Und sie werden immer hören, dass heute die Regenzeit kürzer ist und dass es mehr Überschwemmungen gibt.
Sie erzählen auch, dass es heißer geworden sei, dass Schädlinge zunehmend die Ernten bedrohten und dass es mehr Tierkrankheiten gebe, berichtet Oliver Kiroy. Er forscht am Zentrum für Entwicklungsforschung ZEF in Bonn an einem Projekt, das in 13 Ländern Afrikas nach innovativen Lösungen für die Probleme der Bauern sucht.
Wir wollen herausfinden, wie die Bauern ihre Arbeit verbessern und an den Klimawandel anpassen können, damit ihre Höfe für Generationen bestehen bleiben. Dafür besuchen wir im Rahmen unseres Projekts Dörfer und hören, was die Bauern zu sagen haben. Diese Informationen arbeiten wir dann in Modellrechnungen ein, mit denen wir bessere Handlungsoptionen entwickeln wollen. Weil wir die Bauern mit einbeziehen und mit ihnen Lösungen entwickeln, bleiben wir immer in Kontakt mit der Realität.
Und die Realität zeigt, dass sich das ganze landwirtschaftliche System verändern muss, um zukunftsfest zu werden. Beispiel Mais. Der verlangt viel Regen zur richtigen Zeit und reift langsam. Für das afrikanische Klima ist er nicht sonderlich geeignet.
Die Bauern versuchen glücklicherweise, ihre Produktpalette zu erweitern und auf traditionelle Feldfrüchte umzusteigen, die weniger Wasser brauchen und dürretoleranter sind. Doch viele dieser traditionellen Feldfrüchte sind so lange nicht beachtet worden, dass sie schwierig zu vermarkten sind. Die Verbraucher glauben, dass ihnen etwas fehlt, wenn sie sich mit Cassava, Süßkartoffeln, Sorghum oder Hirse ernähren.
Inzwischen belegen die Daten der Welternährungsorganisation FAO, dass sich ein erster Trend zurück zu den traditionellen Feldfrüchten abzeichnet. Dass die Bauern selbst aktiv nach Lösungen suchen, um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken, das hat auch ein Wettbewerb gezeigt, den Oliver Kiroy und seine Kollegen in 8 Ländern durchgeführt haben. Dabei wurden die besten landwirtschaftlichen Innovationen prämiert. Eine Bäuerin in Malawi etwa hatte ein Mittel zur Behandlung einer durch die Hitze verstärkt grassierenden Augenkrankheit bei Ziegen, Schafen und Kälbern entdeckt. Zunächst tränen die Augen der Tiere, werden trüb und schließlich blind.
Die Bäuerin stellt eine Paste aus den Blättern eines bestimmten Baumes her und streicht sie auf die erkrankten Augen, die dann heilen. Eine andere Bäuerin aus Sambia hat beobachtet, dass wilde Schweine die immer häufigeren Dürren viel besser überstehen als ihre eigenen Tiere. Und zwar, weil sie in der schlechten Zeit eine Wildpflanze fressen, die sie dann für ihre eigenen Schweine kleingeschnitten und unters Futter gemischt hat. Und auch sie wuchsen dann besser und waren gesünder.
Nun arbeiten zwei Forschungsinstitute in Malawi und Sambia daran, beide Pflanzen näher zu untersuchen, um mehr über die Wirkstoffe darin zu erfahren.
All the innovations that we found from these farmers.
Wenn sich daraus ein vermarktungsfähiges Produkt ergibt, wird das Copyright bei den Bauern selbst liegen. Deshalb prüfen wir in den Dörfern nach, ob der Gewinner des Wettbewerbs auch wirklich die Person ist, die die Idee hatte. Wir wollen, dass die Bauern den Lohn für ihre Innovation bekommen, genauso wie Forschungsinstitute oder Unternehmen auch.
Mit dem Philosophen und Agrarökonomen Oliver Kirui sprach Dagmar Röhrlich. Früher als sonst sind in diesem Frühjahr die Zugvögel zurück. Doch auch andere Tiere wandern weite Strecke. Manche Fledermaus zum Beispiel, weil die nachts reisen, ist jedoch nur wenig über ihr Zugverhalten bekannt. Das wollen Berliner Wildtierforscher jetzt ändern. Es geht um so grundlegende Fragen wie diese hier. Mit welcher Geschwindigkeit sind die Fledermäuse überhaupt auf der Langstrecke unterwegs? Lucian Haas.
Rauhautfledermäuse sind kleine, faszinierende Tiere. Gerade mal 8 Gramm schwer passen sie in einen Handballen. Dennoch sind es wahre Langstreckenflieger.
Die Rauhautfledermaus ist die Art, die die weitesten Strecken zurücklegt, nämlich vom Baltikum, von Finnland bis nach Südfrankreich und Nordspanien.
Finnland-Spanien, das macht hin und zurück rund 4000 Kilometer. Wie schnell sie dabei fliegen, wo die Fledermäuse rasten, all das ist bisher kaum erforscht. Christian Vogt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin arbeitet daran, das aufzuklären. Kürzlich machte er mit Kollegen ein Experiment. Er ließ Rauhautfledermäuse in einem Miniatur-Windkanal fliegen.
Das Tier fliegt immer genau gegen den Wind, bleibt im besten Fall immer auf der Stelle. Und man kann dem fliegenden Tier seitlich zuschauen und es beobachten.
Es ging aber nicht nur ums Schauen, sondern auch ums Messen. Anhand spezieller Marker-Isotope in der Atemluft der Tiere ermittelten die Forscher, wie viel Energie die Fledermäuse bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten verbrauchen. Die Frage war, wo liegt das optimale Tempo für die Langstrecke?
Das ist nach aerodynamischen Kriterien eine Geschwindigkeit, bei der sie die minimale Energiemenge bei maximaler Distanz wählen. Und diese liegt ungefähr bei 7 Meter pro Sekunde oder noch etwas höher.
7 Meter pro Sekunde, das sind rund 25 Kilometer pro Stunde. Soweit die Werte aus dem Labor. Aber erreichen Rauhautfledermäuse diese Geschwindigkeit auch in der freien Natur? Das überprüften die Wildtierforscher bei einer Messkampagne in Lettland. Dort ermittelten sie die Fluggeschwindigkeit freiziehender Rauhautfledermäuse, und zwar anhand ihrer Rufe, die sie beim Flug zur Echoortung in der Dunkelheit nutzen.
Diese Echoortungsrufe wandern durch die Luft und man kann über die Laufzeitdifferenzen an den Mikrofonen, wenn man verschiedene Mikrofone aufstellt, den dreidimensionalen Punkt im Raum der Fledermaus ermitteln. Und aus den aufeinanderfolgenden Echoortungsrufen können wir also den Flugpfad der Fledermaus im Laufe der Zeit rekonstruieren.
Die Messungen ergaben, die Fledermäuse ziehen tatsächlich mit der im Labor ermittelten energieeffizientesten Geschwindigkeit, wie mit einem Tempomat.
Unsere Erkenntnisse über die Fluggeschwindigkeiten helfen nun etwas, dieses Gesamtbild der Wanderung von Fledermäusen zu verstehen, wie lange sie eigentlich brauchen, wo sie eventuell entlang wandern, ob sie in bestimmten Gebieten eben dann sich längere Zeit aufhalten müssen, um wieder zu Kräften zu kommen.
Interessant ist so etwas für den Natur- und Artenschutz. Für Zugvögel sind heute schon an bekannten Rast- und Futterplätzen Schutzgebiete ausgewiesen. Bei Fledermäusen ist die Forschung erst noch dabei, die Grundlagen ihres Zugverhaltens besser zu verstehen.
Soweit der Beitrag von Lucian Haas über die Reisegeschwindigkeit von Zugfledermäusen. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Michael Stang.
1968 wurde in Australien das Sperma von 4 Schafböcken in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius eingefroren. Einen dieser Spenden von einem Merino-Schafbock namens Sir Freddy haben Forscher der Universität Sydney nun aufgetaut und damit 56 Merino-Schafe besamt. Fast 2 Drittel dieser Schafe wurde trächtig. Die Erfolgsrate ist etwa die gleiche, die mit erst kürzlich eingefrorenem Samen erzielt wird, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich dabei um die ältesten nutzbaren aufbewahrten Spermien einer Art weltweit handelt, zudem um das älteste Sperma, mit dem bisher Nachwuchs produziert wurde.
Zu viele Frühstückseier erhöhen doch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Zu diesem Schluss kommen Mediziner der Northwestern University in Chicago im Fachblatt JAMA. Sie hatten die Langzeitdaten von mehr als 29.000 erwachsenen US-Amerikaner ausgewertet, die im Schnitt mehr als 17 Jahre an der Studie teilgenommen hatten. Demnach erhöht der tägliche Konsum von knapp 300 Milligramm Cholesterin das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wie etwa Herzinfarkt um rund 17%. Das Risiko für einen tödlichen medizinischen Vorfall war demzufolge um 18% erhöht.
Ein Astrolabium erzielt einen Rekord.
2014 stießen Archäologen vor Oman auf ein Schiff der Flotte Vasco da Gamas. Der portugiesische Entdecker hatte 1498 durch die Umsegelung des Kaps der Guten Hoffnung den Seeweg nach Indien entdeckt. Bei der Ausgrabung kam eine Bronzescheibe zutage, die Forscher der Universität von Warwick im International Journal of Nautical Archaeology als sogenanntes Astrolabium beschreiben. Dabei handelt es sich um eine Navigationshilfe mit einem Durchmesser von 17,5 Zentimetern. Mithilfe einer 3D-Lasertechnik konnten die Forscher feine Linien am Rand der Scheibe ausmachen, die in Richtung Mitte gesehen jeweils um 5 Grad auseinanderliegen. Heute wurde das Astrolabium als ältestes nautisches Gerät dieser Art ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.
Eine frühe Spezialisierung geht mit Verletzungsrisiken einher.
In den USA sind rund 60 Millionen Kinder in Sportorganisationen aktiv. Die gezielte Förderung in bestimmten Disziplinen setzt immer früher ein, meist in der Hoffnung auf ein College-Stipendium oder eine professionelle Laufbahn. Sportmediziner der Universität von Kalifornien in Los Angeles haben für eine Studie mehr als 650 Athletinnen und Athleten verschiedener Disziplinen nach ihrem Werdegang und der Verletzungshistorie befragt. Dabei sahen sie, dass je früher die Sportler intensiv in einer speziellen Sportart gefördert wurden, desto früher traten typische Verletzungen auf. Die Studienautoren empfehlen, für Kinder unter 14 Jahren kein spezielles Sportförderprogramm anzubieten. Zudem sollte das Training auf maximal 28 Stunden pro Woche begrenzt werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren und so diesen Menschen einen langanhaltenden sportlichen Erfolg zu ermöglichen.
Speichel kann Jahrhunderte überdauern.
Zwischen 1514 und 1866 wurden in Afrika mehr als 12,5 Millionen Menschen gefangen genommen und als Sklaven nach Amerika geschifft. Über das Schicksal Einzelner ist kaum etwas bekannt. 2015 hatten Archäologen auf dem Gelände einer ehemaligen Tabakplantage an der US-Ostküste die Reste einer kleinen Tonpfeife gefunden. Diese stammte offenbar von einer Sklavin, die vor rund 200 Jahren als Tabakpflanzerin dort arbeiten musste. Ihr Name sei nicht bekannt, jedoch ihre Herkunft schreibt ein internationales Forschungsteam im Journal of Archaeological Science. Da in der Pfeife noch Speichelreste anhafteten, konnten die Genetiker die Erbgutreste analysieren. Demnach wurde die Pfeife von einer Frau geraucht, deren Vorfahren aus der Region des heutigen Sierra Leone stammen.
Unfruchtbare Männer können intakte Spermien produzieren.
In Europa gilt jedes sechste Paar als unfruchtbar. Die Ursache ist meist eine Unfruchtbarkeit des Mannes. Urologen vom Imperial College London zufolge werden Spermien mancher unfruchtbarer Männer jedoch erst auf ihrem Weg vom Hoden zur Ejakulation beschädigt. Das ergab eine Untersuchung an mehr als 60 als unfruchtbar geltenden Probanden, denen die Mediziner Spermien direkt aus den Hoden entnommen hatten.
Sternzeit, 18. März. Der vergessene Astronom aus dem Wendland. Vor 195 Jahren kam im Dorf Kolborn im Wendland Justus Georg Westphal zur Welt. Er studierte an der Universität Göttingen, unter anderem bei Karl Friedrich Gauss, einem der großen Gelehrten jener Zeit. 1852, im Alter von 28 Jahren, wurde Justus Westphal mit einer mathematischen Doktorarbeit promoviert. Er arbeitete als Observator an der Sternwarte Göttingen und entdeckte im selben Jahr einen periodischen Kometen, der nach ihm benannt wurde. Der hatte eine Umlaufzeit von rund 60 Jahren und gehörte damit in dieselbe Klasse wie der berühmte Hellesche Komet. Die offizielle Bezeichnung lautet heute Komet 20D Westphal, wobei das D für disappeared steht, verschwunden. Er ist zwar bei seiner Wiederkehr 1913 noch einmal beobachtet worden, 1976 aber nicht mehr. Der Komet dürfte sich in Sonnennähe aufgelöst haben. Die astronomische Karriere des Justus Georg Westphal währte nur wenige Jahre. Zwar bekam er eine Anstellung als Professor, aber als Karl Friedrich Gauss 1855 starb, hat auch er das Institut verlassen. Westphal, der zeitlebens gesundheitliche Probleme hatte, ist 1859 im Alter von nur 35 Jahren in Lüneburg gestorben. Er ist völlig in Vergessenheit geraten. Sein Komet ist nicht mehr da, nach ihm ist weder ein Asteroid noch ein Mondkrater benannt und in der Literaturdatenbank der NASA wird er oft mit einem anderen Westphal verwechselt.
Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern wird nicht kleiner. Von der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes berichten gleich die Kollegen in Wirtschaft und Gesellschaft. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
Am 3. April feiern wir 30 Jahre Forschung aktuell. Feiern Sie mit und erzählen Sie uns, was Sie sich für die Zukunft unseres Wissenschaftsmagazins wünschen. Was gefällt Ihnen? Was sollte künftig anders werden? Mailen Sie uns Ihre Anregungen an 30jahreforschungaktuell@deutschlandfunk.de oder sprechen Sie uns auf Band unter der Telefonnummer 0221 345 3453.